Ich gebe zu, ich habe damals die Dating-App Tinder benutzt. Das ist schon ein paar Jahre her. Tinder war damals die unangefochtene Nummer 1 unter den Dating-Apps. Heute ist die Plattform zwar immer noch ganz oben in den Download-Charts, es gibt mittlerweile aber auch noch unzählige weitere mobile Anwendungen. So habe ich neulich eine Plakatwerbung von OkCupid gesehen, das damit wirbt, jemanden zu finden, der einem das bietet, was man wirklich sucht. Und vor YouTube-Videos erscheint bei mir nicht selten ein Clip der Dating-App Hinge, die über sich selbst sagt, dass sie entwickelt wurde, um gelöscht zu werden. Bei diesem Dschungel an Anwendungen erscheint es auf den ersten Blick schwer, den Durchblick zu behalten. Wer aber genauer hinsieht, erkennt, dass die eben genannten Dating-Apps eines gemeinsam haben. Sie gehören alle zur Match Group. Insgesamt gehören dem US-Unternehmen über 25 Plattformen, um sich online kennenzulernen. Nicht umsonst beginnen mehr als 50% der in den USA über eine Dating-Website oder App entstandenen Beziehungen auf einer Plattform der Match Group. Passend zum Valentinstag, dem Erscheinungstag dieser Folge, schauen wir uns also die Unternehmensgeschichte der Match Group an und blicken damit unter anderem auf den Aufstieg, die Methodiken und die Einflüsse der Online-Dating-Maschinerie. Und damit viel Spaß bei Folge 48 von Unternehmen dieser Welt. Match Group, der Dating-Gigant hinter Tinder, Hinge, OkCupid und Co. Die Anfänge von Tinder, Parship, Bumble und Co. und damit des Online-Datings gehen zurück in die 90er Jahre. Der Stanford-Absolvent Gary Cremen versucht in dieser Zeit vom Technologie-Hype zu profitieren, der im Zuge der Entstehung des Internets aufkommt. Seine Idee ist es, einprägsame Domainnamen zu kaufen und zu registrieren. Darunter finden sich dann Domains wie jobs.com, housing.com, sex.com und natürlich auch match.com. Doch sein Plan ist es nicht einfach nur, diese Domains zu behalten und darauf zu warten, bis jemand diese kaufen möchte. Stattdessen zielt Cremen darauf ab, dass er mit seinen Websites eine Online-Alternative zu Stellenanzeigen in Zeitungen aufbaut. Und Match.com findet nach der Veröffentlichung 1995 schnell Anklang. Das liegt unter anderem daran, dass Anwender durch das Internet den Vorteil haben, überregional und nach gewissen Vorlieben zu suchen. In der Folge bilden sich schnell Gemeinschaften, je nach sexueller Neigung. Und Match.com wird in den USA Marktführer in Sachen Online-Dating. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Denn die Probleme von damals sind die gleichen wie heute. Man kann sich zu Beginn nie zu 100% darüber sicher sein, dass das Gegenüber auch wirklich die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Mit dieser Herausforderung sieht sich auch Gary Cremen konfrontiert, der die junge Unternehmung im März 1996 verlässt. Zunächst bleibt er noch in beratender Funktion im Vorstand, bis Match.com 1998 für 7 Millionen Dollar von der Sand & Corporation übernommen wird. Nur 1,5 Jahre später wird Match.com dann für 50 Millionen Dollar an IAC verkauft. IAC ist eine amerikanische Holdinggesellschaft, die sich vor allem an Medien- und Internetunternehmen beteiligt oder diese direkt ganz übernimmt. Und mit Match.com hat man Großes vor. So geht man 2001 eine Partnerschaft mit den damaligen Internetgiganten AOL und MSN ein und eröffnet die Dienste Love at AOL und MSN Dating. Zur Einordnung möchte ich noch die Info geben, dass MSN zur damaligen Zeit 230 Millionen Nutzer zählt. Match.com wird damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und davon profitiert auch der Inhaber IAC, denn eine Premium-Monatsmitgliedschaft kostet damals bereits um die 25 Dollar. Diese Premium-Monatsmitgliedschaft ist dabei keine Voraussetzung, um sich auf Match.com registrieren zu dürfen. Aber sie bietet Nutzern einige Vorteile. So kann man als Premium-Nutzer erste Nachrichten verschicken. Ja, richtig gehört, mit einem kostenlosen Konto muss man quasi darauf warten, dass man angeschrieben wird. Ebenso gibt es als Premium-Nutzer bessere Filtermöglichkeiten, man kann anonym auf Profile gehen, man kann sehen, welchen Personen das eigene Profil gefällt und diverse weitere Funktionen. Ehrlich gesagt sind einige dieser Funktionen in meinen Augen so Standard, dass eine Nutzung der Anwendung ohne diese wenig bis gar keinen Sinn macht. Was nicht heißt, dass ich die Premium-Accounts befürworte. Aber auf das Geschäftsmodell gehen wir später noch ein. Dass Match.com bereits so früh so erfolgreich ist, liegt auch an der durchdachten Selbstvermarktung. So startet man 2004 eine Kampagne, in der Paare, die sich über die Plattform kennengelernt haben, ihre Geschichte teilen. Bei den Nutzern und medial kommt das wahnsinnig gut an. Und so feiert Match.com 10 Jahre nach der Gründung Millionen von Mitglieder, die sich auf eine der 30 lokalen Versionen der Websites angemeldet haben. Auf der Website wirbt man damals stolz, dass sich über die Plattform jährlich 200.000 neue Paare finden. Zur Feier des Jubiläums startet man außerdem mit dem Happn Magazine, das erste Online-Magazin, das sich ausschließlich auf Dating und Beziehungen konzentriert. Match.com ist zu dieser Zeit, zumindest in den eigenen Augen, der Platz schlechthin, um einen Partner zu finden. In den nächsten Jahren wächst Match.com immer weiter. Dabei verhelfen neue Partnerschaften, Kampagnen und Akquisitionen. So übernimmt man beispielsweise 2007 eDodo, eine chinesische Online-Dating-Plattform, und NetClub, die Nummer 3 der französischen Dating-Plattform. Für die Finanzierung von diesen Übernahmen kommt zum Großteil die milliardenschwere IAC-Holding auf, aber auch Match.com trägt einen Anteil dazu bei. Denn mit einem Umsatz von 311 Millionen Dollar im Jahr 2007 sowie einer zweistelligen Nettomarge ist das Startup zu einem ernstzunehmenden Internetunternehmen geworden. Das sieht auch der Eigentümer IAC. In der Folge reagiert die Holdinggesellschaft und gliedert den Bereich Dating aus. Daraufhin entsteht die Match Group. IAC ist zwar weiterhin Eigentümer, aber die Match Group kann sich nun besser und fokussierter auf den Kernbereich, also das Online-Dating, konzentrieren. Und hier hat die Match Group ein großes Ziel. Man möchte am Markt nicht einfach nur die Nummer 1 sein, man möchte den Markt nach Belieben dominieren. Und damit das gelingt, begibt sich die Match Group auf eine Akquisitionstour, die ihresgleichen sucht. So kauft man 2009 zunächst People Media für 80 Millionen US-Dollar. People Media betreibt Seiten wie blackpeoplemeet.com, singleparentmeet.com oder seniorpeoplemeet.com. Nur ein Jahr darauf erwirbt man Singles.net, und 2011 folgt dann für 50 Millionen Dollar die Übernahme von OkCupid. OkCupid ist tatsächlich besonders. Denn im Gegensatz zur Match Group, die Ende 2010 rund 1,8 Millionen zahlende Abonnenten auf ihrer Seite hat, wird OkCupid durch Werbung finanziert. Das ist wohl auch der Grund, warum OkCupid eine im Vergleich zu den anderen Plattformen deutlich jüngere Zielgruppe anspricht. Damit gelingt es der Match Group, über alle Altersgruppen sowie wenn gewünscht über verschiedene Ethnien und sexuelle Neigungen hinweg Plattformen zum Finden eines Partners zur Verfügung zu stellen. Doch der größte Coup sollte erst noch folgen. Und zwar nicht aus einer Übernahme, sondern aus dem hauseigenen Inkubator Hatch Labs. Denn im Jahr 2012 betritt Tinder die Bühne. In der App lädt man einige Bilder von sich hoch, schreibt eine kleine Beschreibung über sich und dann ist man bereit, jemand Neues kennenzulernen. Soweit so gut. Das ist nichts Besonderes. Doch Jonathan Bedeen, ein Mitgründer von Tinder, hat früh das Bedürfnis, das Ganze spielerisch zu gestalten. Denn zu Beginn ist die mobile Anwendung wie ein digitaler Kartenstapel aus Personen aufgebaut, die man durchblättert und nach Interesse sortiert. Das ist wenig innovativ und fühlt sich in der Bedienung eher klobig an. Laut eigener Aussage hat der Mitgründer Jonathan Bedeen dann nach einer heißen Dusche eine bahnbrechende Idee gehabt. Es ist sein Spiegel beschlagen. Er wischt ihn also sauber. Als dieser dann nach kurzer Zeit wieder beschlägt, wischt er ein zweites Mal drüber. Dieses Mal in die andere Richtung. Dieser Mechanismus bringt ihn auf eine Idee. Wenn man eine Person kennenlernen möchte, swipet man deren Profil nach rechts. Wenn man eine Person uninteressant findet, nach links. Swipen beide Personen nach rechts und liken sich gegenseitig, gibt es ein sogenanntes Match. Und man kann damit beginnen zu schreiben. Dieser Mechanismus ist so simpel wie genial und macht Tinder in kürzester Zeit zu einem Phänomen. So zählt man im Oktober 2014 bereits 1 Milliarde Swipes und 12 Millionen Matches am Tag. Der Durchschnittsuser benutzt die Anwendung dabei um die 90 Minuten pro Tag. Doch was für die Match Group ein wahnsinniger Erfolg ist, muss man ganz klar auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Denn Tinders süchtig machende Wischfunktion sorgt dafür, dass die Partnersuche zunehmend oberflächlicher wird. Und ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Denn durch die Gamification ist die App darauf ausgelegt, dass man eine schnelle Entscheidung fällt. Das Schubladendenken wird damit bestens gefördert, so dass man dazu übergeht, Personen und damit Persönlichkeiten nach dem Ansehen von 2, 3 Bildern zu bewerten und für sich einzuordnen. Tinder steht damit sinnbildlich für einen Großteil dessen, was sich in sozialen Netzwerken abspielt. Man lädt die besten Bilder hoch, erwartet dafür dann Likes und somit Anerkennung zu erhalten, und wenn man diese nicht erhält, dann geht man eben dazu über, Personen zu ignorieren oder aber noch schlimmer, man ordnet Likes einen Wert zu und sieht sich selbst als wertlos an, wenn man eben diese nicht bekommt. Hier könnte ich nun sehr lange weiterreden, aber ich denke, damit ist klar, was ich zum Ausdruck bringen möchte. Und bitte nicht falsch verstehen, Tinder kann mit Sicherheit dafür sorgen, dass man einen Partner findet. Es kann aber auch dazu führen, dass man komplett abstumpft, sodass man sich herausnimmt, Personen in weniger als 5 Sekunden zu bewerten und das zumeist nur aufgrund des Aussehens. Denn wenn das Aussehen nicht passt, ist das ja kein Problem. Das nächste potenzielle Match und damit der nächste potenzielle Partner ist hier nur ein Swipe entfernt. Aber damit noch nicht genug. Denn während Tinder zu Beginn kostenlos gewesen ist und damit jeder Nutzer die gleichen Chancen hat, werden ab 2015 nach und nach kostenpflichtige Funktionen eingeführt. Auf diese blicken wir jetzt. Vorweg sei dazu gesagt, dass wir hierfür auf die heutige Version von Tinder schauen. Also, grundsätzlich gibt es mittlerweile 4 Varianten von Tinder. Wir haben Tinder, Tinder Plus, Tinder Gold und Tinder Platin. In der normalen, kostenfreien Version bekommt man nach jedem zweiten Match Werbung angezeigt, man kann nur eine begrenzte Zahl an Likes, also Swipes nach rechts pro Tag machen und die Likes, die man macht, werden unter denen der Nutzer angezeigt, die bereit sind, für Tinder zu zahlen. Nutzer von Tinder Plus haben die Möglichkeit, werbefrei eine unbegrenzte Anzahl an Likes zu schicken und sogar nochmal zurückzugehen, wenn man eine Person doch noch liken möchte. Für diese Version zahlt man in der einmonatigen Mitgliedschaft 14,99 €. Wer bereit ist, 24,99 € pro Monat auszugeben, bekommt mit Tinder Gold dann unter anderem noch die Möglichkeit zu sehen, wer einen geliked hat, sodass man quasi im Vorhinein sieht, welche Personen Interesse an einem haben. Und mit 29,99 € für eine einmonatige Mitgliedschaft kann man sich als Tinder Platin-Nutzer bezeichnen. Der hat dann sogar die Möglichkeit, Nachrichten an Personen zu schicken, ohne dass man sich gegenseitig geliked hat. Damit hebelt man dann sogar den Mechanismus aus, der Tinder so bekannt gemacht hat. Und spannend ist bei den Modellen übrigens, dass in der App nicht der monatliche, sondern der wöchentliche Preis angegeben wird. Sprich, ich sehe bei Tinder in der App nicht, dass Tinder Plus 14,99 € für eine einmonatige Mitgliedschaft kostet, sondern 3,74 € pro Woche. Das ist natürlich ein rein psychologischer Aspekt, den man sich hier zunutze macht, um die Kosten geringer wirken zu lassen. Ich finde, sowas wirkt aber immer ein wenig merkwürdig. Und zur Einordnung der verschiedenen Modelle möchte ich noch ergänzen, dass ich zur besseren Vergleichbarkeit immer die Kosten einer einmonatigen Mitgliedschaft berechnet habe. Es gibt aber auch noch längere Zeiträume wie die 6-monatige Mitgliedschaft. Außerdem habe ich nicht alle, sondern nur die in meinen Augen wichtigsten Funktionen aufgelistet, die man im Zuge eines kostenpflichtigen Abos erhält. Wer sich hier noch einmal einen ausführlicheren Überblick verschaffen möchte, der findet einen Link in den Shownotes. Und nun zurück zur Match Group, die durch den Erfolgsrausch von Match.com, OkCupid und natürlich Tinder eine Entscheidung trifft. So öffnet man sich 2015 den Kapitalmärkten und wagt den Sprung an die Börse. November 19. 2015. Die Match Group feiert ihren Sprung an die Börse, bei dem rund 33 Millionen Aktien zum Preis von $12 ausgegeben werden, was zu einer Bewertung von rund 3 Milliarden US-Dollar führt. Durch den Börsengang fließen knapp 400 Millionen Dollar an frischem Kapital zur weiteren Expansion in die Kassen des Unternehmens. Und dieses Geld ist auch notwendig. Denn nur 4 Monate zuvor hatte die Match Group für 575 Millionen Dollar die aus Kanada stammende Dating-Plattform Plenty of Fish übernommen. Plenty of Fish zählt zu diesem Zeitpunkt 90 Millionen registrierte Nutzer und bezeichnet seine Plattform als die freundlichste und geselligste Art, neue Menschen kennenzulernen. Das liegt vermutlich auch daran, dass man bei Plenty of Fish selbst entscheiden kann, wie man sich kennenlernen möchte. So gibt es neben der Möglichkeit, Nachrichten zu schreiben oder live zu streamen, auch verschiedene Dating-Spiele. Bei einem dieser Spiele muss man beispielsweise einen Lückentext ausfüllen. Danach bewertet eine Gruppe aus Singles die Antworten und je nachdem, welche Antworten einem am besten gefallen, kann man dann beginnen, mit eben dieser Person Kontakt aufzunehmen. Und auch in Deutschland ist die Match Group aktiv. Hier übernimmt man bereits 2015 FriendScout24, heute bekannt als LoveScout24. All das führt dazu, dass es der Match Group 2015 erstmals gelingt, einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu erwirtschaften. Und auch unterm Strich schreibt man schwarze Zahlen. So liegt der Nettogewinn der Unternehmung im Geschäftsjahr 2015 bei 120 Millionen Dollar. Und die Geschäftszahlen kennen in den nächsten Jahren nur eine Richtung. Nach oben. Das liegt vor allem an einer App. Tinder. Während Tinder 2017 noch vor 31% des Gesamtumsatzes der Match Group steht, sind es 2019 schon 58%. In absoluten Zahlen sprechen wir hier über einen Anstieg des Umsatzes von Tinder von etwa 400 Millionen im Jahr 2017 auf 1,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Aber beim Verlesen dieser Zahlen stoßen wir auf eine merkwürdige Situation. Schließlich wirbt Tinder damit, Beziehungen zu schaffen, was die Umsätze ja eigentlich verringern würde. Doch stattdessen sind diese fast um das Dreifache gestiegen. Parallel dazu ist die Anzahl der weltweit monatlichen Nutzer von etwa 31,5 Millionen im November 2017 aber nur um 5% auf etwa 33 Millionen im November 2019 gestiegen. Und mit eben diesem Gedankenspiel möchte ich einen Ausflug in die paradoxe Welt von Tinder werfen. Das Ganze beginnt kurz nach der Anmeldung. Denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man als neuer Nutzer oft viele Reaktionen, also Likes, bekommt. Dieser anfängliche Schub ist Teil der Strategie von Tinder, um neue Nutzer zu ködern und ihnen das Gefühl zu geben, begehrt zu sein. Dieses Ausmaß an Interesse ist aber in der Regel nicht von Dauer. Kurzum, die Anzahl an Matches und Likes lässt nach. Sobald dieser Punkt einsetzt, denkt manch Nutzer daran, die App zu löschen. Und hier gibt es tatsächlich Berichte von Personen, die kurz vor der Deinstallation eine neue Benachrichtigung von der Anwendung erhalten haben. Sprich, ein neues Like oder ein neues Match. Hierzu passt auch, dass Tinder seit App-Release Daten erhebt und auswertet, um unter anderem herauszufinden, wie oft die durchschnittliche Person ein Match erhalten muss, um die App regelmäßig zu nutzen. Denn schließlich kennt Tinder auch die durchschnittliche Anzahl von Matches, bevor jemand ein Date findet und die App löscht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die der Personen, die bereit sind, Geld auszugeben, um mehr bzw. kontinuierlich an neue Matches zu kommen. Aber hier kommt ein anderes Phänomen ins Spiel. So hat der Psychologe Barry Schwarz 2004 das Buch The Paradox of Choice – Why More is Less herausgebracht. Also zu Deutsch das Auswahlparadoxon – Warum mehr weniger ist. Hier schreibt er, dass viel mehr Auswahl nicht glücklicher macht. Stattdessen lähmt sie uns und macht uns unzufriedener. Diese Aussage möchte ich nun nicht pauschalisieren. Aber lasst uns dazu ein kleines Gedankenspiel machen. Also, angenommen, wir sind in einem neuen Supermarkt und es gibt 50 neue Chipsorten. Dann greifen wohl die wenigsten gezielt die eine und verlassen den Laden. Vielmehr beginnt man damit, die verschiedenen Optionen miteinander zu vergleichen. Barry Schwarz schreibt dazu, dass Menschen, die aus vielen Optionen wählen müssen, damit beginnen, hypothetische Kompromisse zu erwägen. Entscheidungen werden dann anhand der verpassten Chancen bewertet und nicht anhand des Potenzials der Chance. Das bedeutet, dass man sich darauf fokussiert, was man möglicherweise verloren oder nicht gewählt hat, also auf die verpassten Chancen, statt auf die Vorteile oder das Potenzial der Option, die man tatsächlich gewählt hat. Das kann dazu führen, dass die getroffene Wahl weniger gewertschätzt wird, unabhängig davon, wie gut sie tatsächlich ist. Die Konzentration auf die verpassten Chancen kann dann auch zu Unzufriedenheit und Entscheidungsparalyse führen, da die Furcht vor dem Verpassen potenziell besserer Optionen die Fähigkeit beeinträchtigt, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden und mit dieser Option zufrieden zu sein. Und wenn wir nun 50 Chipsorten mit 50 potenziellen Partnern austauschen, sprich uns weg vom Supermarkt und hin zu Tinder bewegen, dann haben wir genau das gleiche Problem. Insbesondere zahlende Nutzer bekommen eine überwältigende Anzahl an potenziellen Matches. In der Folge denkt sich der ein oder andere dann, diese Person sieht interessant aus. Aber vielleicht gibt es jemanden mit mehr gemeinsamen Interessen oder einem attraktiveren Profilfoto im nächsten Swipe. Und statt sich über ein Match zu freuen und das Potenzial einer neuen Bekanntschaft zu erkunden, bleiben viele Nutzer in einem Zyklus des ständigen Suchens und Vergleichens gefangen. Die Fülle an Optionen führt dazu, dass Nutzer ihre Entscheidung ständig in Frage stellen und sich fragen, ob sie nicht eine bessere Wahl hätten treffen können. Während die App also auf den ersten Blick unbegrenzte Möglichkeiten bietet, neue Menschen kennenzulernen, kann die schiere Menge an Optionen Nutzer paradoxerweise daran hindern, eine wirkliche Beziehung zu finden. Also das, warum man die App eigentlich installiert hat. Im Juli 2020 spaltet sich die Match Group von der einstigen Muttergesellschaft IAC ab. Für die Holdinggesellschaft, die bis dahin noch im Mehrheitsbesitz der Aktien ist, ist es der größte Ausstieg der Firmengeschichte. Und der Zeitpunkt des Ausstieges ist klug gewählt, denn im Zuge der globalen Lockdowns fühlen sich viele Menschen einsam. Tinder, OkCupid und andere Dating-Plattformen bekommen in der Folge einen wahnsinnigen Zulauf, sodass die Match Group erstmals 10 Millionen zahlende Nutzer in ihren Diensten zählt. Das hieraus gewonnene Kapital nutzt man im Folgejahr unter anderem, um die größte Übernahme der Firmengeschichte zu finanzieren. So übernimmt das US-Unternehmen das aus Seoul stammende Startup HyperConnect für 1,73 Milliarden US-Dollar. HyperConnect ist mit seinen Diensten Azar und Hakuna sehr stark im asiatischen Raum vertreten. Damit möchte man sich in dieser Region noch besser etablieren. Außerdem kauft man durch die Übernahme auch neue Technologie ein. Denn Nasar ist zu diesem Zeitpunkt eine der führenden Apps in Sachen Videochat-Echtzeitübersetzung. In der Praxis heißt das, dass ich eine Person in Südkorea anrufe und mit dieser auf Deutsch sprechen kann. Denn alles, was ich oder mein Gegenüber sagt, wird in die jeweilige Muttersprache übersetzt, sodass es keine Sprachbarrieren mehr gibt. Diese gemeinsam mit Google entwickelte Technologie kann damit nicht nur fürs Dating, sondern auch für diverse weitere Situationen, beispielsweise für internationale Konferenzen, medizinische Versorgung in Krisengebieten oder dem Live-Übertragen von Vorlesungen in die ganze Welt genutzt werden. Die Match Group stellt sich damit auch abseits des Kernproduktes Dating weiter auf. Kein Wunder, denn hier dominiert man den Markt bereits. So beginnt in den USA mehr als jede zweite Beziehung, die über eine Online-Plattform entstanden ist, mit einer App der Match Group. Verblüffend ist hierbei, dass die Anzahl sogar noch höher liegen würde, wäre es dem Unternehmen 2017 gelungen, Bumble für 450 Millionen Dollar zu übernehmen. Bumble ist eine 2014 von einer ehemaligen Tinder-Mitarbeiterin gegründete Dating-App, die heute um die 45 Millionen aktive monatliche Nutzer zählt und vor allem dafür bekannt ist, dass Frauen den ersten Schritt machen müssen. Sprich, im Fall eines Matches dürfen nur Frauen die erste Nachricht verschicken. Bumble hat sich seit dem abgelehnten Übernahmeangebot zu einem der größten Wettbewerber der Match Group entwickelt und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 903 Millionen US-Dollar. An der Börse ist das Unternehmen derzeit um die 2,6 Milliarden Dollar wert und damit um die 70% weniger als beim Börsengang 2021. Anders sieht das Bild bei der Match Group aus. Die Marktkapitalisierung ist seit dem Börsengang 2015 von 3 Milliarden Dollar auf derzeit um die 10 Milliarden US-Dollar angestiegen, was für die Aktie einen Anstieg von 12 auf etwa 38 Dollar bedeutet. Das klingt zunächst erfolgreich. Inmitten der Corona-Pandemie lag die Bewertung aber bei über 40 Milliarden Dollar. Wie bei vielen Tech-Aktien, die beispielsweise wie Zoom stark von der Pandemie profitiert haben, erfährt auch die Match Group zu dieser Zeit einen extremen Wachstumsschub. Im Vergleich zu anderen schafft man es aber, dieses Niveau zu halten und hat im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz von ca. 3,2 Milliarden Dollar und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 523 Millionen Dollar erzielt. Regional tragen hieran Nord- und Südamerika mit 51% den größten Anteil. Auf Plattformebene liegt Tinder vorne, das um die 56% des Umsatzes hereingespielt hat. Auf der Website der Match Group schreibt man stolz, dass Tinder die weltweit umsatzstärkste Lifestyle-App ist. Und innerhalb der Match Group reiht sich Tinder in über 25 Apps zum Thema Dating ein. Diese Anwendungen sind derzeit in rund 40 Sprachen verfügbar und wurden bereits über 750 Millionen Mal heruntergeladen. Und für Sonderfunktionen in den mobilen Anwendungen sind aktuell etwas über 15 Millionen Menschen bereit, Geld auszugeben. Der Match Group ist es damit gelungen, weltweit mit ihren Algorithmen damit zu sorgen, wer sich kennenlernt und wo eine Beziehung entsteht. Das klingt sehr dramatisch und stimmt nicht ganz. Schließlich kann man sich auch heute in Zeiten des Internets immer noch über eine Party oder bei Freunden kennenlernen. Doch insbesondere für jüngere Generationen ist das Dating über eine App zum Standard geworden. Und ich will diese Möglichkeiten auch keineswegs verurteilen, schließlich habe ich Tinder selbst einmal benutzt. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass hinter Online-Dating-Plattformen Unternehmen stehen, die wirtschaftlich arbeiten. Die Match Group wirbt damit, dass sich unzählige Paare über ihre Dienste kennengelernt haben. Doch profitieren tut sie letztlich vor allem von den Personen, die es nicht tun. Von den Suchenden, die bereit sind, für Tinder Platin Geld auszugeben, dafür, dass sie gesehen werden. Von den Begierigen, die durch das Premium-Abo von einem Swipe zum nächsten hüpfen und nimmersatt sind. Aber auch von den Enttäuschten, die trotz eines Abos und zahlreicher Matches keine bedeutungsvollen Verbindungen finden konnten. Für Letzteres spricht auch die Anzahl von 75 Milliarden Matches in 2023. Diese Zahl würde mehrfach ausreichen, um allen 8 Milliarden Menschen auf der Erde einen Partner zuzuordnen. Dennoch kann ich aus meinem Bekanntenkreis berichten, dass sich der Großteil nicht über Tinder kennengelernt hat, auch wenn man einmal Nutzer dieser App war. Was nicht zuletzt daran liegt, dass man viel Zeit damit verbringt, durch Profile zu swipen, aber weniger Zeit damit, einzelne Verbindungen zu vertiefen. Und damit endet die Reise durch das Imperium der Match Group. Diese Episode hat mir gezeigt, dass es in unserem digitalen und vernetzten Zeitalter schwieriger denn je geworden ist, richtige Liebe zu finden. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein und die Beziehung, die wir gerade haben, sich gerade aufbaut oder in Zukunft kommen wird, umso mehr zu schätzen. Match Group, der Dating-Gigant hinter Tinder, Hinge, OkCupid und Co. war Folge 48 von Unternehmen dieser Welt. Übrigens, diese Folge ist Teil des Themenmonats Liebe des Podcast-Netzwerkes dbpdw. Weitere spannende Episoden habe ich in den Shownotes verlinkt. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle 2 Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcast, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. Für Anregungen, Feedback oder Ideen nutzt die E-Mail-Adresse in den Shownotes oder kontaktiert mich auf Instagram.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.